unserem Herrn unter seinem Wort rufe. Ja, ist ja schon interessant, wie manchmal der Herr das so denkt, was Lesung anbetrifft, was Predigtext anbetrifft. Wir haben ja gerade von törichten Menschen gehört, für die törichten Jungfrauen. Und in unserem Predigtext heute wird es auch um törichte Menschen gehen. Aber der Reihe nach. Wir haben ja in den vergangenen Zeiten haben wir immer wieder den einen oder anderen Bibeltext aus dem Johannesevangelium betrachtet. Und ich möchte das noch ein bisschen vorführen und auch heute einen Bibeltext aus dem Johannesevangelium betrachten. Und zwar aus dem Johannesevangelium Kapitel 18. Aber dazu nachher mehr. Ich möchte mal mit zwei Zitaten beginnen, liebe Geschwister. Zitate, ja, die schon vor langer, langer Zeit gemacht wurden. Das erste Zitat lautet wie folgt. Ich habe gläubige Menschen Zeit meines Lebens immer respektiert, gleich welcher Religion sie anhingen. Aber ebenso habe ich religiöse Toleranz immer für unerlässlich gehalten, wenn ein Mensch in seiner Religion Halt und Geborgenheit gefunden hat, dann hat keiner das Recht, diesen Menschen nicht von seiner Religion abzubringen. Warum dieses Zitat? Es ist übrigens ein Zitat von dem Altbundeskanzler Helmut Schmidt. Aber warum dieses Zitat? Es macht eine Stimmungslage deutlich, die sich auch heute in unserer Gesellschaft wiederfindet. Das zweite Zitat, ja, das ist allerdings sehr krass. Das lautet wie folgt. Ich bin überzeugt, dass es Gott gibt. Mag er nun Christ, Jude, Moslem, Buddhist, Hindu, Zarathustrianer, Mann oder Frau sein. Ich glaube nur nicht an den gütigen, gerechten, allmächtigen Gott. Gott, an den ich glaube, jetzt wird es heftig, ist ein Sadist und ein Zyniker. Man mag es ja nicht auszusprechen. Aber das sagte eins, das ist auch interessant, das sagte eins der jüdische Publizist Henrik Broda, der den Hildegard von Bingen-Preis verliehen bekam in seiner Dankesrede. Da sind ja nur wirklich zwei ganz prägnante Zitate, liebe Geschwister, die uns Jesus-Leute, die wir unserem Herrn nachfolgen, nicht kalt lassen können, nicht kalt lassen dürfen. Und uns deswegen auch umso dankbarer machen, nicht für die klare Position, die uns gerade, ja, diese beiden nächsten Johanneskapitel, und ich möchte noch den einen oder anderen Text darüber sprechen, und zwar 18 und 19, da sind ja auch die sogenannten Passionskapitel, nicht wirklich vor Augen führen, liebe Geschwister. Nicht, wer ist Gott? Wer ist Jesus Christus? Nicht, von welchem Gott reden wir eigentlich? Von welchem Christus reden wir eigentlich? Nicht, welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Predigtext, den wir gleich hören werden? Nicht, und wir wollen ihn jetzt zunächst mal vorlesen, wer das im Spiel mitlesen möchte, Johannes 18. Es sind die Verse 1 bis 11. Da geht es um Folgendes. Danach verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt, sie überquerten den Kidronbach und gingen in einen Garten, der sich auf der anderen Seite des Tals befand. Jesus war oft zusammen mit seinen Jüngern dort gewesen. Deshalb kannte auch Judas, der Verräter, diesen Ort. Jetzt kam er dorthin, begleitet von Soldaten der römischen Besatzungstruppe und von Männern der Tempelwache, die ihm die führenden Priester und die Pharisäer zur Verfügung gestellt hatten. Sie waren bewaffnet und trugen Laternen und Fackeln. Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Er ging ihnen bis vor den Eingang des Gartens entgegen und fragte sie, wen sucht ihr? Judas, der Verräter, stand dabei. Jesus von Nazareth, antworteten sie. Ich bin es, erklärte Jesus. Als er zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Jesus fragte sie noch einmal, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, erwiderten sie. Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin, sagte Jesus. Wenn ich der bin, den ihr sucht, dann lasst die anderen hier gehen. Und so sollte sich Jesu eigenes Wort erfüllen, von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren gehen lassen. Simon Petrus hatte ein Schwert bei sich, er zog es, ging damit auf den Diener des hohen Priesters los, einen Mann namens Malchus, und schlug ihm das rechte Ohr ab. Da sagte Jesus zu Petrus, steck dein Schwert weg. Soll ich den bitteren Kelch, die mir der Vater gegeben hat, etwa nicht trinken, bis dahin. Immer noch mal still werden. Ja, Herr, jetzt zeig du dein königliches Handeln, dein Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, mach uns still und Erinnerung. Amen. Ja, liebe Geschwister, wir werden also heute wirklich miterleben, wie sich also jetzt beginnen mit dem Johannes-Evangelium, mit diesem 18. Kapitel, sich wirklich die Dinge um Jesus Christus zuspitzen werden. Nicht in den zurückliegenden Kapiteln, wenn wir mal so an 15, 16, 17 denken, liebe Geschwister, nicht da haben wir so etwas erlebt, ja, wie die Ruhe vor dem Sturm. Nicht, Jesus hatte die letzten Gespräche mit seinen Jüngern geführt, hatte sie auf die Zeit vorbereitet, die dann kommen wird, denn die Jünger mussten ja zurückbleiben, während Jesus ja jetzt diesen schweren Weg vom Kreuz auf Golgatha ging und anschließend nach einigen Wochen wieder in die Herrlichkeit zurückgeht, aus der er einst also gekommen ist, liebe Geschwister. Und die Ereignisse, um die es in diesen beiden Passionskapiteln 18 und 19 geht, die drängen sich zusammen auf nicht einmal 24 Stunden. Das beginnt ja mit der Verhaftung oder hier mit der Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemane. Dann finden zwei Verhöre statt, einer vor der jüdischen und zum anderen vor der römischen Gerichtsbarkeit, damit das Urteil gefällt und alles dazwischen, was man mit Jesus Christus entgegen angestellt hat. Und dann geht er diesen Weg auf nach Golgatha ans Kreuz und er ist dann nach einigen Wochen ist er dann aufgefallen zum Vater. Und wenn man sich so auf ein Text vorbereitet, und gerade was auch die Passion anbetrifft, nun gut, man liest dann auch ein bisschen weiter, man hat dann beide Kapitel mal durchgelesen. Nee, und da kam mir ein Fall in Erinnerung, liebe Geschwister, der auch schon sehr, sehr, sehr weit zurückliegt, und zwar aus dem Jahre 1987. Und dieser Fall hat damals die gesamte Bundesrepublik Deutschland aufgewühlt. Es war der Fall des früheren schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Uwe Barschow, vielleicht kennen ihn einige vom Namen nachher, der also in einem noblen Genfer Hotel in seiner Suite tot aufgefunden wurde. Und dieser Tod, der hatte nur ein monateslanges Ringen, nicht um diese Frage ausgelöst, was war das eigentlich für ein Tod? War es Mord? War es vielleicht sogar Auftragsmord? War es Suizid? Auf jeden Fall, diese Frage ist juristisch bis heute noch nicht eindeutig erklärt. Ob der Fall jemals geklärt werden wird, sagen wir mal, ist für uns jedes heute vielleicht nicht ganz so entscheidend, sicherlich für die Familie. Aber, liebe Geschwister, über den Tod Jesu müssen wir absolute Klarheit bekommen, müssen wir genau wissen, was damals wirklich geschehen ist, was daraus folgt, welche Bedeutung nicht der Tod Jesus Christus wirklich für uns hat. Und wir wissen, dem Tod Jesu Christi voraus ging er jetzt hier, was wir gerade gehört haben, eben seine Verhaftung, seine Gefangennahme. Ja, die ist ja eigentlich recht schnell erzählt, gelesen und auch verstanden. Wir wissen, alle vier Evangelien berichten also von seiner Gefangennahme. Und es ist, ja, es ist schon interessant und es ist auch schon lohnenswert, mal einen Vergleich der vier Evangelien untereinander im Hinblick auf die Passionszusammenhänge wirklich dann mal anzustellen. Nicht wie sich diese vier Evangelien, wie sich diese vier Evangelisten in ihren Berichten wirklich wunderbar ergänzen. Und wir wissen, gerade kritische Theologen, die haben immer so das Bestreben, nicht gerade aus diesen Parallelberichten immer wieder irgendwelche Widersprüche da herauszulesen. Aber wenn wir uns mal wirklich diese Mühe machen, dass wir miteinander vergleichen, stellen wir fest, wie wunderbar sich diese vier Evangelisten in ihren Berichten ergänzen. So berichtet zum Beispiel Matthäus und Lukas, dass Jesus ja noch mit Judas gesprochen hat. Davon ist ja jetzt hier im Johannes-Evangelium nicht hier. Er wird zwar erwähnt, aber er hat ja noch mit ihm gesprochen. Er hat ja zu ihm gesagt, mein Freund, warum bist du gekommen? Judas, verrätst du das Menschen so mit einem Kuss? Nicht nur von dem Arzt Lukas wissen wir, freundlicherweise aus seiner ärztlichen Fürsorgepflicht, dass er noch dieses Ohr des Malchus therapiert und geheilt hat. Oder nur von Markus wissen wir um diese Entschlüsselung dieses jungen Mannes, Tages, den man nach dem Tages weiß. Also sie ergänzen sich wirklich wunderbar. Und wir werden auch im Laufe der Aufnehmung werden wir ab und zu immer wieder mal auf diese Parallelberechnung zurückgreifen, des besseren Verständnisses wegen. Aber heute geht es wieder um die Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemane. Wir wollen uns auf drei Punkte konzentrieren. Wir konzentrieren uns auf die Judas-Gruppe, wir konzentrieren uns auf die Petrus-Aktion und ja, was sicherlich ganz entscheidend ist, auch für unser Nachfolgeleben, ja, wir konzentrieren uns mal auf die Machtverhältnisse, die wirklichen Machtverhältnisse, die auch in dieser Gefangennahme Jesu Christi und auch in der Zeit danach, was da alles geschehen ist, wirklich deutlich werden. Das ist auch sicherlich ein ganz entscheidender Punkt, auch gerade für unser Nachfolgeleben, dass wir diese wirklichen Machtverhältnisse erkennen. Aber kommen wir zum ersten Punkt, betrachten wir diese Judas-Gruppe. Ich habe mal versucht, mich in diese Judas-Gruppe hinein zu versetzen. Ich habe mal versucht, mich da hinein zu denken und mir die Frage gestellt, was müssen die nun im Nachhinein gedacht haben? Was müssen die wohl wirklich gedacht haben? Die müssen die doch gesagt haben, ja, dass im Nachhinein das funktionierte ja alles wunderbar, nicht? Das alles ist einfacher gelaufen, als wir gedacht haben. Nicht der Gefangene war einfach zu identifizieren durch diesen Judas. Ja, der Gefangene selbst leistete überhaupt keine Widerstand. Nicht, das lief blendend, das lief ausgezeichnet. Gut, es gab eben auch so kleine Stolperer, nicht die ganze Aktion hat ein Tor gekostet, aber was soll's nicht, man muss eben auch mit Verlust an der Front rechnen. Und eine andere Sache hat mich auch ein bisschen irritiert, als eine Person die Frage stellte, wen sucht ihr? Und sie plötzlich herausstellte, dass der Fragende selbst die Person ist, die gefangen genommen werden soll. Und das Problem haben wir dann auch irgendwie in den Griff gekriegt. Aber irgendwie hatten wir wirklich den Eindruck nicht, dass er Bescheid wusste. Dass er wirklich Bescheid wusste, dass wir kamen. Nicht, er blieb ja nicht stehen oder nicht zurück, er ging uns ja sogar entgegen. Er ging uns ja so entgegen, ja, in einem der Erwartung uns förmlich. Ja, wir hatten wirklich den Eindruck, so irrational das klingt, dass er, Jesus, eigentlich der Handelnde ist und nicht wir. Und ich dachte ja vorhin, wir wollen nochmal so einige Parallelberichte zurückgreifen. Und dann sagte Jesus ja noch in feiner Ironie zu uns, ja, die ganze Aktion hätte ihr euch sparen können. Ich war doch immer bei euch im Tempel. Da hättet ihr es viel einfacher haben können. Ihr hättet auf den Nachtschicht verzichten können. Ihr hättet eure Meditiereinheiten dann wirklich zu Hause lassen können. Wir hatten also wirklich den Eindruck, ja, dass er sich überhaupt nicht dieser Verhaftung entzieht, nicht ganz eigenartig dieser Mann. Es spielte sich im sogenannten Yom Kippur-Krieg ab 1973. Und zwar auf den Golan, Grenze Syrien, Israel. Und so, dort fand im sogenannten Tränental eine entscheidende Panzerschlacht statt. In Originaldokumenten kann man auch sehen, wie so ein paar israelische Restpanzer nicht versucht haben, eine gigantische syrische Übermacht aufzuhalten. In dem Wissen, es geht es um Leben oder Tod. Entweder rollen die syrischen Panzer über die Israelis weg am Schluss, oder es gelingt ihnen wirklich, diese Übermacht aufzuhalten, was ja dann auch eben geschehen ist. Wenn wir mit dem Wissen, Gott lässt sein Auge nicht untergehen. Da kann der andere noch so mächtig sein. Aber hier hatten wir wirklich den Eindruck, dieser Mann hat gar nicht gekämpft. Er hat zumindest nicht so gekämpft, wie es in der Welt üblich ist. Den konnte man ganz einfach aus dem Leben haben. Ja, liebe Geschwister, diese Judas-Gruppe, oder ich möchte sagen, diese törichten Handlanger, verstehen es in ihrer Verblendung nicht, was da im Moment passiert. Sie verstehen es nicht in ihrer Verblendung, dass sie in diesem Moment wirklich den Fürsten des Lebens in ihrer Hand haben. Und dass eine Entehrung stattfindet, ja, die im Grunde genommen nicht mehr zu überwinden ist. Da gibt es überhaupt keine moralischen Bedenken. Da ist überhaupt kein Empfinden, so in der Richtung, das können wir doch nicht machen. Was ist doch nicht mit Jesus Christus? Er wird Nachfahren der linken Sorgen, ihr Geschwister, ein Türrecht kann doch wirklich der Mensch haben. Und man hat wirklich den Eindruck, nicht diese Tugend, diese Ruhe der Tugend ist in der Tat ein lebendiges Beispiel dafür, was der Apostel Paulus später mal im 2. Korintherbrief 4, Vers 4 gesagt hat. Nicht der Gott dieser Welt hat ihren Sinn dermaßen verblendet, dass sie das helle Licht des Evangeliums nicht sehen. Da ist überhaupt kein Gottesbezug mehr da, liebe Schwester. Furchtbar. Nicht, da bleibt letztendlich vom Menschsein nicht mehr viel übrig. Nicht der Mensch wird zu allem fähig, liebe Schwester, und das erleben wir heute wirklich Tag für Tag, ob das nun in den Kriegen ist oder ob das sonst wie ist, erleben wir das Tag für Tag, wozu der Mensch wirklich in der Lage ist. Tja, und Jesus lässt das ausgezeichnet sich machen. Warum? Ja, weil er in diesem Moment, ja, man darf es schon so sagen, natürlich, weil er in diesem Moment auch einen Kampf um diese törichten Handlanger kämpft, liebe Geschwister. Auch um diese törichten Handlanger. Ein Kampf, den man sich kaum vorstellen kann. Das ist wirklich ein Kampf der Liebe. Das ist der Kampf, der in Jesaja 53 beschrieben wird, wo der Prophet sagt, nicht, dass der Gottessohn wie ein Pfad zur Schlachtbank geführt wird. Nicht, und das aus einem einzigen Motiv heraus, liebe Geschwister, dass Jesus auch diese törichten Handlanger erlebt. Und da muss man sich fragen, was ist das wirklich für ein grandioser Kampf, der hier stattfindet, liebe Geschwister? Nicht, das ist ein Kampf von ganz anderer Art und von ganz anderer Qualität, als wir ihn normalerweise erleben. Nicht wirklich dieser Judas-Gruppe ganz bewusst entgegenzutreten. Sich dieser Judas-Gruppe ganz bewusst auszuliefern, in dem Wissen, was jetzt kommen wird, liebe Schwester. Und sie von dieser kaputten Kreatur Judas ja küssen und anreden zu lassen. Nicht, was muss da für eine Liebe hinterstecken, dass man das mit sich machen lässt? Ja, dass man sich wirklich jetzt fragt, womit war denn Jesus in Anführungsstrichen? Womit war er denn wirklich bewaffnet, dass er sich so verhalten konnte? Und ich fand eine wunderbare Antwort bei einem Ausleger. Er hat es so gesagt, Zitat. Es ist so, dass sich Jesus leiden ließ von der Gewalt des Willens Gottes. Nicht er war bewaffnet mit dem Willen Gottes. Tja, ich denke, das ist die Stärke von Jesus Christus wirklich gewesen. Und so konnten dann auch die Schriften erfüllt werden. Nicht nur deswegen konnte Jesus, um nochmal auf diese Judas-Gruppe zurückzukommen, deswegen konnte er nicht nur stehen bleiben, sondern eben auch dieser Judas-Gruppe war wirklich in die. Und was ist natürlich jetzt so eine Frage an jeden Einzelnen von uns, gehört das zu unserer Grundausrüstung, nicht die Bewaffnung mit dem Willen unseres Herrn? Gehört das zu unserer Grundausrüstung? Oder sind wir noch vielfach mit unserem eigenen Willen, die wir nicht ausgerüstet, bewaffnet? Nun ist aber ein Wunder geschehen. Nun sind wir ja alle zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen. Sicherlich bei den meisten ganz schlicht, ganz einfach, ganz unspektakulär. Nicht aber er ist in unser Leben eingezogen. Der Heilige Geist hat Platz genommen in unserem Herzen. Und das hat uns natürlich auf der einen Seite beschämt, dass ich auch hier sagen muss, selbst der Gott dieser Welt hat auch uns den Sinn so verblendet, nicht, dass wir eben das Himmellicht des Evangeliums gar nicht gesehen haben, dass auch wir die törichten Handlanger durch diese Welt gelaufen sind. Und auf der anderen Seite stehen wir heute dankbar vor ihm, dass er wirklich das Himmellicht angeknüpft hat und dass wir jetzt auf dieser Grundlage der einzigartigen Liebe von Jesus Christus leben können. Und wir jetzt auch sagen können, kommen wir jetzt auf den Willen zu sprechen, dass wir auch sagen können, wenn vielleicht auch ein bisschen stottert, wenn auch vielleicht ein bisschen stammelt, wenn auch vielleicht ein bisschen ängstlich, was der Psalmist gesagt hat in Psalm 40, Vers 9, deinen Willen, mein Gott, tue ich gerne. Deinen Willen, mein Gott, oder mein Herr, tue ich gerne. Und genau das ist es, was uns Jesus ja in seinem Verhalten gegenüber der Judas-Gruppe da wirklich vorgelegt hat. Und das ist ja dieser Hoffnungsschimmer, auch in diesem Text, Christus. Ich komme noch mal auf diesen Yom Kippur-Krieg zurück, aus dem Jahre 1973, auf diese entscheidende Panzerschlacht. In den Originaldokumenten sind auch einige Interviews von Soldaten und Kommandanten festgehalten, die diese Schlacht überlebt haben. Und ein Soldat sagte da zu seinem Kommandanten: Ich hatte wirklich Angst. Ich hatte wirklich Angst. Aber ich bin dir gefolgt. Ich stand hinter dir. Und fast gegen Ende dieser Schlacht stand ich sogar mit dir in einer Reihe. Verstehen wir, liebe Geschwister? Diese Bewaffnung mit dem Willen Gottes, nicht? Das ist also eine Bewaffnungsart, nicht? Die der Herr wirklich in uns heranwachsen lassen will. Nicht, dass der Wille des Herrn uns so bestimmt, dass ich zwar sage, ich habe Angst, dein Wille Gottes ist schwierig. Ich habe einen ganz anderen Willen. Aber ich möchte dir nachfragen. Ich möchte dir hinter dir hergehen. Und wenn du es gut machst, dann darf ich sogar mit dir in einer Reihe stehen. Dann darf ich mit dir sogar in einer Reihe stehen. Und dann beginnen Menschen, die an Jesus Christus glauben, liebe Geschwister, ganz einfach in ihrem Alltag wirklich zu leben. Dein Wille, mein Herr, möchte ich gerne tun. Möchte ich gerne tun. Bei all meiner Schwachheit. Und das ist dann, ja, das ist eine maximale Ausrüstung, das ist eine maximale Bewaffnung. Mehr geht nicht. Mehr geht und weg nicht. Und das gibt auch deinem Leben eine Würde, nicht, die du auf dieser Erde niemand geben kann. Niemand geben kann. Wenn du wirklich sagen kannst, Herr, ich tue deinen Willen gern. Oder wenn du am Ende deines Lebens sagen kannst, Herr, ich habe deinen Willen gern getan. Oder wie der Apostel Paulus gesagt hat, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben behalten. Ja, liebe Geschwister, was ist das für eine Liebe unseres Herrn Jesus Christus? Nicht? Es ist wirklich die Liebe Gottes, die sich eben in seinem Sohn Jesus Christus erwiesen hat. Ja, als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde waren, als wir noch als törichte Anhänger durch diese Welt liefen, liebe Geschwister. Als wirklich bei uns überhaupt nichts war. Und wir leben ja jetzt auch im Grunde genommen nur aus seiner Gnade. Nur aus seiner Gnade. Ja, liebe Geschwister, und wir stehen heute davor und sagen immer wieder, danke, Vater, dass du auch diesen Kampf für mich ausgefochten hast. Dass du diesen Kampf auch für mich ausgefochten hast. Ich danke dir dafür, denn auch ich war einst ein törichter Anhänger. Erster ganz wichtiger Punkt, liebe Geschwister. Es war aber noch einer, der da kämpfte. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Da war ja noch einer, der kämpfte. Und wir wissen ja alle, wer es war. Und da braucht man nicht groß an ihn nachzudenken. Nicht mehr wissen, von welchem Kaliber dieser Mann war. Es war nämlich dieser Petrus. Die Frage ist natürlich, wieso hatte der überhaupt keinen so einen Kurzschrift? Und wenn man da so ein bisschen in der Bibel blättert, dann stößt man auf Lukas 22, Vers 38. Und da lesen wir, sie, also in Klammern die Jünger, sprachen, Herr, siehe, hier sind zwei Kurzschwerter. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug. Und eins von diesen Kurzschwertern hatte der Petrus zum Fuchs und der ist damit herum. Nun würde man ja menschlich sagen, dass Petrus doch vielmehr der Einzige war, der wenigstens zu Beginn alles gab. Der Jesus verteidigen wollte, der sich da auf die Seite stellte. Man muss allerdings auch ganz ehrlich sagen, er riskierte ja auch sein Leben. Denn die Soldaten, die ja auch mit Schwertern ausgerüstet waren, waren sicherlich im Umgang mit den Schwertern geübter als der Petrus selbst, der da so rumfachte. Die hätten ihn ganz schnell aufschauen können. Aber wir wissen, dass es eben nicht dazu gekommen ist, auch damit sich Jesus eigene Worte ja erfüllt. Herr, die du mir alle gegeben hast, ich habe keine von ihnen verloren gehen lassen. Aber wir wissen nun, Jesus macht bei dieser ganzen Aktion nicht mit. Nicht Jesus sagt jetzt nicht, Petrus, ich habe mir das mal gewünscht, dass du dich auch so mit in die Schlacht wirfst und so weiter. Nein, Jesus macht gar nicht mit. Ich weiß jetzt nicht, was der Petrus in diesem Moment gedacht hat. Das wird uns ja jetzt hier in den Bibeltext nicht gesagt. Vielleicht hat er sich gesagt, Herr, du kannst doch jetzt nicht einfach aufgeben. Wir müssen uns jetzt mit in die Schlacht werfen. Nicht Herr, mir nach. Wir kennen ja diese teilweise voreiligen Sprüche, die Petrus immer wieder losgelassen hat, aus der Vergangenheit. Nicht? Und schließlich haben wir doch den lebendigen Gott auf unserer Seite. Nicht das Einzige, was er aber schaffte, mit Petrus, das war eben so ein kleines Massaker, nicht mal zu schauen, oder? Das war das Einzige. Ja, die Antwort von Jesus, Petrus, bitte dein Schwert weg. Sollte ich den bitteren Kelch, mit dem mir mein Vater gegeben hat, etwa nicht trinken? Und im Parallelbericht des Matthäus, da heißt es ja auch noch, oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir mehr als 12 Millionen Engel schicke, aber wie sollte dann die Schrift erfüllt werden? Ja, und wenn wir jetzt mal so in Gemeinden hineinschauen, liebe Geschwister, oft sind wir so, dass wir sagen, ach Herr, wenn wir doch wirklich mehr Mittel, wenn wir doch wirklich mehr Möglichkeiten in der Gemeinde hätten, was könnten wir alles für dich tun? Aber wir sind so wenige, wir sind so arme, wir haben kaum Strategien, wir haben kaum Visionen, nicht mehr, man kann kaum uns etwas in die Wege leiten, nicht schade, dass wir nur so wenige Kurzschwerter haben. Ach, wer schenkt uns doch mehr Mittel und Möglichkeiten? Und der Herr sagt nein. Der Herr sagt nein. Ja, aber warum denn nicht, Herr? Warum denn nicht? Tja, weil die irdischen Mittel immer noch irdische Ziele vorhanden sind. Und das Ziel, das ich erreichen möchte, das ich erreichen will, ist kein irdisches Ziel. Und somit kann es auch eben auch nicht mit irdischen Mitteln nicht erreicht werden. Ich denke bitte an den Propheten Zacharia, der gesagt hat, es soll eben nicht durch Ehr und Kraft geschehen, sondern allein durch meinen Geist. Und fortan gilt für die Gemeinde Jesu Christi und damit auch hier für unsere Gemeinde, wenn wir geistlich gesund bleiben wollen, genau das, was der Herr hier vorliegt, nämlich die Bewaffnung mit dem Willen des Herrn. Und jetzt kommt der entscheidende Nachsatz noch dahinterher. Und das geht immer einher mit Unvermögen und mit Verlust unsererseits. Die Bewaffnung mit dem Willen des Herrn, das geht immer einher mit dem Unvermögen und dem Verlust unsererseits, liebe Geschwister. Wir sind und bleiben unvermögend. Wir bekommen nicht die irdischen Mittel und Möglichkeiten. Es wäre sogar gefährlich, nicht, wenn wir mehr davon bekämen, nicht, weil wir dann darauf reinfallen könnten, nicht, dass wir über irdische Mittel himmlische Ziele erreichen. Das ist völlig undenkbar. Und die entscheidenden Schlachten werden wir nicht mit diesen Mitteln, mit diesen Kurzlösern getroffen, sondern auf eine ganz andere Art und Weise, auf einem ganz anderen Weg, nämlich auf dem Weg des Verlustes. Jesus scheint zu verlieren. Nicht seine Zukunft, Anerkennung, sein Leben, scheint er zu verlieren. Aber dahinter steht das große Bild der Passion. Das heißt, wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und aufstirbt, bringt es keine Frucht. Wenn das weiße Korn versucht, sich selbst zu erhalten, bringt es keine Frucht. Und deswegen sagt uns Jesus Christus indirekt in diesem Text, setzt eure Hoffnung nicht auf die wohlmeinenden Personen, die da mit ihren Kurzschwertern herumfuchteln, so gut ihre Motive auch noch sein mögen, sondern setzt eure Hoffnung, ja, so irrational das vielleicht klingt für manche, nicht auf diese eigenartigen Vokabeln Unvermögen und Verlust. Und wenn du das näher verstehen willst, dann kann ich nur sagen, schau mal dein eigenes Leben an. Schau mal dein eigenes Leben an. Nicht dein ganzes geistliches Leben wird doch letztendlich bestimmt von diesen beiden Vokabeln Unvermögen und Verlust. Und Unvermögen heißt, du kannst überhaupt nichts tun, du kannst überhaupt nichts machen. Ich gehe dir mal ganz systematisch vor. Nicht, du kannst zum Ersten das geistliche Leben, kannst du dir überhaupt nicht geben. Komplettes Unvermögen kannst du dir überhaupt nicht geben. So, wenn der Herr dir das geschenkt hat, nicht, dann stellst du wieder fest, ich bin überhaupt nicht in der Lage, mein geistliches Leben zu erhalten, sondern es ist wiederum ein Geschenk, es ist wiederum Gnade des lebendigen Gottes. Jesus Paulus hat in einem Lied gesagt, wenn mein Können, mein Vermögen nichts vermag, nichts helfen kann, kommt mein Gott und hebt mir an, sein Vermögen mir dann beizulegen. Wir kennen dieses Lied nicht mehr, und dann geht es ja weiter, alles in Wert seiner Zeit, Gottes Leben in Ewigkeit. Und das ist es, liebe Geschwister, dass du keinen Tag als Glaubender aus deinem Vermögen leben kannst, es sei denn, dass der lebendige Gott in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit, ja, sein Vermögen in dir dann hineinlegt. So, jetzt bist du vom lebendigen Glauben an den Herrn gekommen. Jetzt stellst du fest, er ist es, der jeden Tag mein geistiges Leben aufrechterhält, so wie Jesus zu dem Petrus gesagt hat, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist es, liebe Geschwister. So, und wenn du jetzt natürlich davon ergriffen bist, was Jesus Christus für dich getan hat, und dass du jetzt an ihn glaubst und ihm nachfolgst, ja, was ist denn dann? Dann möchtest du natürlich auch, dass die Menschen aus deinem Umfeld auch diesen Herrn kennenlernen, auch zum lebendigen Glauben an ihn kommen. Ja, und vielleicht hast du das schon so gemacht. Dann greifst du wieder nach allen möglichen Kurzschwertern, allen möglichen Mitteln und Möglichkeiten und Tricks, was weiß ich. Und am Ende stellst du fest, dass die ganzen Fruchtlein nichts gebracht haben. Und was war am Ende? Nicht, dass du auf die Knie gegangen bist und gesagt hast, Herr, ich habe kein Vermögen. Ich muss wieder feststellen, ich habe kein Vermögen. Wie oft hast du wirklich in deinem Leben gedacht, also, dass du jedem oder diesem Menschen da wirklich helfen möchtest? Und das dann hast du zu ihm gesagt, wir kommen nicht mehr in den Griff, geschweige denn, dass wir anderen in den Griff bekommen. Und dann hast du, wirklich erkannt, ja, wie kann ich mit meinem Vermögen törichte Handlanger zum Glauben an Jesus Christus führen? Vollkommen unmöglich. Nicht das Ganze muss aus einem anderen Vermögen heraus geschehen. Nicht eben aus Gottes Vermögen. Ja, aber der Herr sagt dann doch, eine Sache kannst du schon tun. Du kannst das tun, was ich gemacht habe. Ich habe mich auch in den Willen meines Vaters hineingegeben. Und so kannst du dich auch in meinen Willen hineingeben, dass du mir das alles überlässt. Und dass du dann nicht anfängst, mit den Kreuzschwertern da rumzufuchteln, die letztendlich nichts bringen oder du vielleicht noch mehr zerstörst. Ja, liebe Geschwister, das sind für die Gemeinde und auch für unsere Gemeinde, das sind ganz entscheidende Schlüsselvokabeln, nicht Unvermögen oder Unvermögen. Aber so schafft der Herr seine Seele. So schafft der Herr seine Seele, an dem du auch dann teilhaben darfst. Und wenn du dafür mal ein Stück weit sensibilisiert bist, dann entdeckst du immer wieder bei dir und auch bei anderen Menschen diese vielen unnötigen Kopfschmerzen, mit denen da rumgefuchtelt wird und letztlich sie nichts bringen. Die ganze Geschichte, die jetzt ab Kapitel 8 und 19 nicht damit Jesus abmacht, liebe Geschwister, das ist ja letztlich erschreckend, wenn man das sieht. Ich allein schon diese Entehrung, die da stattfindet, durch den Judas gegenüber Jesus Christus. Und deswegen, weil das irgendwie im ersten Moment wirklich furchtbar aussieht, ist es ganz wichtig, dass wir jetzt in meinem letzten Punkt, auch was diese Gefangennahme Jesu Christi anbetrifft, dass wir trotzdem da die wirklichen Machtverhältnisse erkennen. Das ist der letzte Punkt, liebe Geschwister, auf den ich noch eingehen möchte. Wir gehen aber mal diesen Punkt an. Und zwar, wir befinden uns ja im Garten Gethsemane. Und dieser Garten, so habe ich gelesen, war früher eher so ein Landgut. Auf jeden Fall, es war ein beliebter Treffpunkt Jesu Christi mit seinen Jüngern. Das hat er sich oft getroffen. Und allein von der Übersetzung dieses Namens, Gethsemane, ist ja auch interessant. Es heißt ja Ölkelter. Und das heißt, dass da also Oliven ausgepresst wurden. Man hat auch, wenn Sie ein bisschen so für Archäologie und interessante biblische Archäologie, man hat dort eben auch Ölpresse gefunden. Allerdings hätte dieser Ort, Gethsemane, hätte nicht symbolischer sein können für Jesus Christus. Denn man kann es ja so ausdrücken, seine Seele wurde ja auch förmlich ausgepresst. Seine wurde ja förmlich ausgepresst, aufgrund der großen Last, die jetzt wirklich vor ihm lag. Er war ja jetzt in diesem Gebetskampf mit seinem Herrn. Er hatte zwar seine engsten Jünger da mitgenommen, Johannes, Petrus und Jakobus, die separat von ihm beten und wachen sollen, aber wir wissen, die sind immer wieder eingeschlafen. Also letztendlich hat er diesen Todeskampf, möchte man schon fast sagen, alleine durchgeführt, diesen Gebetskampf. Und wir wissen ja, wie heftig dieser Gebetskampf gewesen ist, dass sogar aus diesen Hautbohren nicht Blut vermischt mit dem Schweiß herausgeflossen ist, liebe Geschwister. Nicht, und jetzt kommt es ja an diesem Ort kommt es ja zu der Gefangennahme, und das muss man ja auch mal ein bisschen vergegenwärtigen. Da kommt so eine ganze römische Kohorte, nicht zusammen mit der jüdischen Tempelmauer. Und so eine römische Kohorte, nicht, das war so eine Untereinheit der römischen Legion, und eine römische Legion umfasste ca. 4000 Mann. Und eine römische Kohorte hatte die Stärke ungefähr ein Zehntel dieser römischen Legion. Also man hat also hunderte von Menschen hat man da aufgebracht, um eine Person da gefangen zu nehmen. Was? Wirklich für ein Aufwand. Und das haben wir ja vorhin schon mal erwähnt, nicht, dieser Gefangennahme ging ja wirklich etwas Erschreckendes voraus, nämlich die Entehrung. Die Entehrung Jesu Christi eben durch diesen Kuss und auch durch diese Begrüßung. In Parallelen berichten lesen wir ja, dass er ihn begrüßte mit Handeln. Und Handeln war ja normalerweise auch eine respektvolle Handrede. Und der Kuss war auch ein Zeichen der Liebe und des Respektes. Und wir wissen ja aus der Bibel, es gibt einige Stellen, woraus wir erkennen können, dass sich die ersten Christen mit dem Kuss begrüßt haben. Nicht? 1. Korinther 16, Vers 20, da heißt es, grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Oder 1. Petrus 5, Vers 14, grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Doch hier wird das, der Kuss und die Begrüßung, völlig pervertiert, völlig auf den Kopf gestellt, liebe Geschwister. Aber jetzt kommt dieser Punkt, liebe Geschwister, dass wir uns jetzt wirklich überlegen, ja, wie sieht das mit den wirklichen Machtverhältnissen in diesem Moment aus? Wie spüren wir wirklich, dass trotz dieses ganzen Szenen, die uns furchtbar ist, spüren wir trotzdem die wirklichen Machtverhältnisse, die da sichtbar werden, liebe Geschwister? Denn Jesus Christus hatte ja bereits in Johannes 10, Vers 18 gesagt, niemand nimmt mein Leben von mir. Ich habe die Macht, es zu lassen, und ich habe die Macht, es zu machen. Niemand. Nicht? Und so zeigt sich Jesus auch hier in der Gefangennahme in keiner Weise überrascht. Nicht? Er hat den vollkommenen Überblick. Er weiß sich auch in dieser Situation wirklich als der souveräne Herr. Nicht? Er steht wirklich über all den Dingen. Kein Mensch nimmt sein Leben, wenn er es nicht selber ergibt. Um aber wirklich diese Machtverhältnisse zu erkennen, liebe Geschwister, brauchen wir immer, ja, wie heißt es immer so schön, brauchen wir immer diesen berühmten zweiten Blick. Man könnte es auch anders sagen. Wir dürfen also nicht bei dem Vordergründigen stehen bleiben, sondern wir müssen das Hintergründige sehen, liebe Geschwister. Gehen wir mal durch. Nicht auf den ersten Blick ist Jesus Christus der Bedrohte, der Bedrängte, der Verratene. Aber auf den zweiten Blick ist er doch der Souveräne, der Mächtige, der Bestimmende, der Handelnde. Er geht der Zunge entgegen. Nicht er ist im Grunde genommen der Handelnde. Nicht er ist der Machtvolle. Nicht er spricht ein Wort, ich bin es. Nicht die Soldaten weichen zurück und fallen zu Boden. Und er ist jederzeit wirklich, ist er Herr dieser ganzen Situation. Er hat das alles zu jeder Zeit fest in seiner Hand. Für einige Sekunden, liebe Geschwister, für einige Sekunden stellt er wirklich unter Beweis, was er später dem Pontius Pilatus in seinem Stammbuch geschrieben hat, in Johannes 19, Vers 11. Du hättest keine Macht. Du hättest keine Macht, Pontius Pilatus, über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Du hättest keine Macht. 2 deckt eine Befugnis. Nicht in dieser Situation, Vers 8 und 9, lesen wir es ja, kümmert sich Jesus selbst noch in dieser Passion, in dieser schwierigen Zeit, kümmert er sich um seine Jünger, Jünger, dass sie freien Abzug bekommen. Nicht, er verliert in keiner Sekunde den Überblick und damit erfüllen sich auch Jesus eigene Worte, die er gesagt hat. Wenn die du mir gegeben hast, Vater, ich habe keinen von denen verloren gehen lassen. Nicht auf den ersten Blick ist Jesus Christus der Geschlagene, sondern auf den zweiten Blick ist er eben auch der Geheilige. Wir wissen ja, dass er das Ohr des Mannes wieder therapiert und geheilt hat. Nicht auf den ersten Blick scheint jetzt die ganze Situation aus dem Ruder zu laufen, als der Gegenstand sein Schwert zieht und dann plötzlich anfängt herumzufuchteln. Nicht doch auf den zweiten Blick erhält Jesus Christus in dieser ganzen angespannten und aufgeheizten Situation, der hält dann wirklich, wirklich den totalen Überblick. Und auf den ersten Blick ist Jesus der Gefangene. Und doch, so merkwürdig das klingt, nicht ist er auf den zweiten Blick der Stuhl. Er ist der Freie. Wie er sagt, am Ende des Textes, ich stecke dein Schwert in die Scheide von Petrus und dann soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat. Jesus will diesen Weg, indem er also ganz gezielt und bewusst Ja dazu sagt, liebe Geschwister. Das ist wichtig, dass wir diese, auch in dieser Gefangenheit, nicht wo es auf dem ersten Blick ja wirklich trostlos aussieht, dass wir wirklich da diesen berühmten zweiten Blick haben und sehen, Jesus Christus, er ist und bleibt der Handler, der Freie, der Bestimmende, der Schützende, der Machtvolle, der souveräne Herr. Und das ist ganz wichtig für unser weiteres Nachfolgeleben, liebe Geschwister. Denn auch wir haben ja, sag mal so, unsere Auferstehung ja noch vor uns. Wir haben unsere Auferstehung ja noch vor uns. Nicht, das heißt, zunächst müssen wir als Christen noch Druck, noch Anfechtung, ja, noch Leiden und so weiter, das müssen wir alles noch schwierige Situationen in Kauf nehmen. Wir haben nicht unbedingt leichte Wege zu erwarten. Momentan geht es uns ja noch recht gut in unserem Lande, aber niemand weiß, wie es weitergehen wird. Nicht, und wenn wir die Endzeitrede Jesu Christi ernst nehmen, nicht, dann könnt ihr euch schon so das eine oder andere vorstellen. Also auf den ersten Blick hier beschließen sieht das alles sehr groß und sehr gefährlich aus. Nicht auf den ersten Blick sind wir angegriffen, nicht sowohl von innen als auch von außen, die beschließen. Auf den ersten Blick sind wir da in der Minderheit, in Jesus Christus. Das müssen wir alles so sehen. Und dann kommt noch einer und sagt zu uns, aber auf den zweiten Blick sieht das ganz anders aus. Auf den zweiten Blick gehört ihr mir alle. Und siehst du, diese Zusage, liebe Geschwister, diese Zusage besagt nun, dass deswegen die Gewissheit, dieser Schutz und diese Sicherheit gilt, dass am Ende alles gut gehen wird. Ich habe in euch angefangen, das gute Werk. Und ich werde es auch vollenden, bis auf den Tag. Bis auf den Tag. Egal, wie es mittendrin aussehen wird. Aber ich bringe das Werk zu Ende. Martin Luther, ich habe seinem Kollegen Bernstein, der war so von Natur aus etwas schüchtern, etwas ängstlich, teilweise auch mutlos, der hat seinem Freund da in einer ganz bestimmten Situation diese berühmten lateinischen Wörter geschrieben. Domini Sunus. So. Wenn jetzt mal Latein in ferner grauer Vorzeit in der Schule hatte, der meist Sumus heißt, wir sind. Und somit heißt dieser kleine Satz, wir sind das Herr. Wir gehören dem Herrn. Dessen sind wir also wirklich gewiss, liebe Geschwister. Ja, das lernen wir wirklich. Das alles lernen wir jetzt wirklich hier bei Jesus, nicht hier im Garten. Wir sehen an ihm bei seiner Gefangenheit, liebe Geschwister. Und dann ging es ja relativ schnell, das wissen wir ja nicht, nach seiner Gefangenheit geflitten sind führten ihn dann zu Annas, nicht der Sohn der Schwiegervater des Kaiphas, der in jedem Jahr hohe Priester war. Und jetzt waren wir in deren Händen, und jetzt begann natürlich der Prozess, das erste Verhör formulieren, zum Gericht verklagen kann, wie es weitergeht, das wissen wir. Aber nochmal ein letzter Gedanke zu den Jüngern. Wir sehen, wie das ganze dünne System oder das ganze dünne System ja, der Jüngernachfolge bricht in diesem Moment in nichts zusammen. Alle sind geflohen. Alle, gut, wir wissen später, der Johannes hat unter dem Kreuz gestanden, aber letztlich sind sie alle geflohen. Vollkommen zusammengebrochen. Aber was hat er dann aus diesen Jüngern gemacht? Ja, das möchte ich uns wirklich aus dieser Geschichte, aus der Gefangennahme Jesu Christi wirklich mitnehmen. Dass er für uns diesen Kampf der Liebe wirklich gekämpft hat, für dich, für mich, nicht um, dass wir wirklich sagen können, danke Jesus Christus, auch ich war einmal so ein törichter Handlanger, ich darf jetzt wirklich auf der Grundlage deiner Liebe, darf ich jetzt jeden Tag leben und darf diesen Satz sagen, ja, ich tue deinen Willen wirklich gerne. Alle meine Schwachheiten, all den Fehlern, die mir dann noch unterlaufen werden. Und ich erkenne wirklich, dass ich total unvermögend bin und dass es darum geht, dass ich mich mit dem Willen des Herrn bewaffnen, ausrüsten lasse, wie er geschrieben hat. Und dass wir auch in dieser zunächst auf der ersten Linie recht großen Situation für Jesus Christus, dass wir da trotz alledem den wirklichen Machtverhältnisse erkennen. Auch in seiner Gefangennahme ist und bleibt Jesus Christus der Souveräne, der Schützende, der Heilende und so weiter. Er bleibt es. Und das möchten wir uns gerne für die neue Woche mitgeben. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns noch zum Gebet erheben. Ja, danke, Rico und Herr Jesus Christus. Steht wirklich leuchtend über diesem Text. Und wir danken dir von ganzem Herzen an diesem Morgen, dass du voller Liebe bist und dass uns wirklich diese Liebe auch mitnimmt, dass sie uns trägt und dass sie uns bestimmt und das jeden Tag neu. Und wir möchten dich so von Herzen bitten und Verzeihung, dass wir so viel ja geliebt haben an dir, am Eigentlichen, am Wesentlichen vorbei. Und dann wünschen wir uns, dass wir mit deinem Willen wirklich bewaffnet werden. Und so lass es auch in der neuen Woche warm werden, bei all unserer Schwachheit. Ich folge dir, ich gehe hinter dir her. Und wenn es gut läuft, stehe ich mit dir sogar in einer Reihe. Und Herr Jesus Christus, schenke es auch, dass wir dabei das Prinzip ja, der geistlichen Schlachten wirklich verstehen. Dass du mit Unvermögen und über Verlust deine Gemeinde baust,